Diese Folge Insert Moin wird präsentiert von unserem Sponsor SAE Institute. Auch in der heutigen Folge stellen wir euch einen interessanten Beruf in der Spielebranche vor. Wenn auch ihr einen Job in der kreativen Spieleindustrie sucht, dort gibt es verschiedene Studiengänge zum Fachbereich Games, zum Beispiel Games Art, 3D-Animation oder Game Programming. Alle Infos zu den Kursen, den Lerninhalten, Berufsbildern und Standorten findet ihr auf der dafür eingerichteten Informationsseite. Dort könnt ihr euch informieren und vielleicht seid auch ihr bald Teil der Games-Industrie. www.sae.edu/insertmoin. Und ich drücke euch die Daumen, dass es mit dem Traumberuf klappt. Viel Spaß beim Studieren und jetzt erstmal mit der Folge.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Daniel und mein Gast heute Morgen ist der Timo Kornetzki. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Wir machen heute mal, Timo, wieder so eine Was macht eigentlich? Fragezeichen-Folge. Nämlich, wir stellen mal wieder einen Beruf aus der Spieleindustrie vor. Da habe ich dich eingeladen. Du bist aus Düsseldorf zugeschaltet. Da kann man vielleicht schon ahnen, in welche Richtung das geht, wo du nämlich tätig bist. Du bist Product Portfolio Manager bei Bluebyte in Düsseldorf, richtig?
Ja, ganz genau. Das ist richtig.
Habe ich das jetzt richtig zusammenbekommen? Weil ich glaube, das letzte Mal habe ich dich irgendwo beruflich beim Gamesmarkt zitiert und habe ich es falsch gemacht.
Ja, genau. Ja, jetzt bin ich gerade verunsichert. Was hast du gerade gesagt? Hast du Product oder Project Portfolio Manager
gesagt? Ich habe Product gesagt. Du bist
ja, das ist genau falsch. Ich bin Project Portfolio Manager.
Verdammt.
Der Unterschied ist im Wesentlichen eigentlich nur, dass ich mich halt speziell nur um Projekte kümmere, die in der Entwicklungsphase gerade sind. Und Product Portfolio Manager, die kümmern sich, sag ich mal, um wirklich vor allen Dingen um die Produkte, die dann bereits am Markt sind.
Ah, okay, alles klar. Das ist nämlich auch so ein bisschen das bei mir das Problem. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie diese Podcast-Folge jetzt läuft. Ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung, was so jemand macht. Deswegen werden wir mal sehen, wo das hinläuft, ob ich es schaffen kann, einigermaßen kluge Fragen zu dem Thema zu stellen. Wir haben uns vielleicht ganz kurz zur Historie noch zu dem Cast auf der GDC in Köln getroffen, haben da mal gequatscht auf dem Flur oder im Bistro war es, glaube ich, weil du tatsächlich Insert Moin Hörer bist. Hast du zumindest behauptet.
Ja, nee, das stimmt auch. Ich höre das immer wieder gerne. Ich schaffe es meistens nur, mir die LeBranche-Folgen anzuhören, aber zwischendurch dann auch mal eine andere Folge.
Das wundert mich immer tatsächlich, dass Leute, die in der Industrie, also das hören wir tatsächlich öfter, dass Leute, die in der Branche arbeiten, sagen, ja, ich höre mir das doch ab und zu öfter mal an. Wo ich mir immer sage, so, ja, also Leute, die wirklich den ganzen Tag mit Games zu tun haben und die ein Übermaß an Informationsquellen haben, warum die sich dann unser gefährliches Halbwissen Gelaber anhören, das wundert mich dann tatsächlich immer, aber gut.
Ja gut, aber ihr erzählt ja auch, sag ich mal, viel über andere Spiele und so und ja, man kann sich das theoretisch alles auch anlesen, aber ich höre mir das halt gerne an. Ja, ich fahre viel Zug, insofern ist das halt für mich besonders praktisch, weil Videos geht dann meistens schwierig, weil ich unterwegs halt kein Netz habe und den Podcasting kann ich mir halt schön aufs Handy laden und das dann unterwegs in Ruhe hören. Ich finde das sehr angenehm eigentlich.
Absolut, das ist ja auch der Sinn der Sache und gerade so Pendler und so, das ist ja dann auch immer die optimale Zielgruppe für Podcasts. So, bevor wir jetzt mal dann zu deinem Beruf kommen, was du eigentlich gerade bei Bluebyte machst, kurz nochmal die Frage an dich. Wie bist du da überhaupt hingekommen zu Bluebyte? Also hast du vorher was anderes gemacht? Wie schauen deine bisherigen Stationen in der Games-Industrie aus?
Ja, da muss ich ein bisschen länger ausholen oder ein bisschen weiter ausholen. Und zwar begab es sich in der Zeit so um 2007 rum, da habe ich mich in erster Linie akademisch mit der Games-Branche beschäftigt. Ich habe halt angefangen als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Dortmund am Lehrstuhl für Controlling, dass ich halt angefangen habe, mich sozusagen professionell mit der Games-Branche zu beschäftigen und mir da halt die Managementstrukturen anzuschauen, wie das halt in der Games-Branche ist, weil was man zu dem Zeitpunkt so als Außenstehender mitgekriegt hat, das war in erster Linie der Konflikt zwischen Developern und Publishern. Ja, das, was man auch so häufig irgendwie so aus den Internetforen und Webseiten halt mitbekommt, dass da ein schwelender Konflikt ist zwischen den bösen Evil Empire Publishern und den wahren Helden, den Entwicklern. Und das hatte mich damals sehr fasziniert und deswegen hatte ich angefangen, mich da in dieses Thema einzulesen und hatte sämtliche Literatur besorgt, die es zu dem Thema gab. Und das war halt auch sehr spannend und dann habe ich halt angefangen, dann auch entsprechende Branchenveranstaltungen zu besuchen. Das war in seinerzeit noch die Game Convention in Leipzig. Da gab es dann auch bereits so eine Entwicklerkonferenz, die GC Moment, wie ist das? Doch, GCDC, Game Convention Developers Conference. Und habe halt angefangen, da nach und nach Leute kennenzulernen. Und so begab es sich dann, dass mir dann unter anderem mein guter Freund Harald Riegler vorgestellt wurde. Das ist der Geschäftsführer von Sproing. Und die waren gerade damals auf der Suche nach einem Finanzmanager für ihre Firma, um da sozusagen sich auf dieser Seite ein bisschen Hilfe fürs Business sozusagen zu holen. Ja, und so bin ich dann in die Games-Branche gekommen, weil ich dann kurz mit meiner Frau gesprochen habe. Und dann haben wir uns entschieden, okay, das hört sich sehr gut an, das machen wir, dann gehen wir doch mal nach Wien. Und dann habe ich damals bei Sproing angefangen.
Wollte ich nämlich gerade sagen, Sproing ist jetzt nicht unbedingt die nächste Nähe zu Düsseldorf.
Das das liegt aber auch daran, ich wohne ja in Hamm in Westfalen, das ist sowieso relativ weit weg von Düsseldorf aber und auch von Dortmund, aber ja, damals, das war auf jeden Fall eine großartige Chance und dann habe ich halt meine Karriere als wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Nagel gehangen und habe dann lieber angefangen zu arbeiten.
Du hast gesagt, du warst da Controller, bist du dann gelernter BWLer?
Genau, ich habe BWL ursprünglich studiert und eben mit Schwerpunkt Controlling und habe halt auch in dem Bereich dann sozusagen Forschung betrieben, lange Zeit. Und ja, deswegen, und so bin ich dann auch über diese Schiene sozusagen in die Games-Branche gekommen. Das heißt, ich hatte von Anfang an immer einen sehr großen Fokus auf die Budgets und auf die Kosten und alles, was damit sozusagen zusammenhängt. Und so bin ich dann bei Sproing gelandet zunächst.
Und wie ging es dann von da weiter? Weil so lange kannst du dann ja nicht geblieben sein.
Da war ich dann, ich war 3,5 Jahre dann bei Sproing. Und dann begab es sich, dass mein Töchterlein zur Welt gekommen ist und wir hegten den Wunsch, dann zurück nach Deutschland zu kehren. Und das haben wir dann auch gemacht, 2011 oder Ende 2011, mit einer kleinen Zwischenstation.
Das klingt aber jetzt sehr witzig, weil das so ein bisschen klingt wie so, also man kann das ja einem Kind nicht zumuten, dass es in Österreich aufwachsen muss, deswegen wollen wir auf jeden Fall zurück nach Deutschland.
Man muss das anders formulieren, man muss das so formulieren, man kann es den Eltern nicht zumuten, zu weit weg von der Familie ein Kind großzuziehen.
Das stimmt natürlich, da sind dann natürlich Schwiegereltern und Eltern und Oma und Opa immer sehr hilfsbereit, wenn es bei Kinderbetreuung mal Not am Mann hat.
Genau, und gerade jetzt, wo wir zwei sozusagen hier auch rumlaufen haben, da ist das, da möchte ich das auch nicht mehr missen im Moment. es begab sich auf jeden Fall dann, dass wir zurück nach Deutschland wollten und dann habe ich eine kleine Zwischenstation gemacht bei einer Werbeagentur, BBDO, wo sich das halt so zu der Zeit ergeben hatte. Und ich dachte, okay, vielleicht ist ja außerhalb der Games-Branche ist das Gras viel grüner und dann habe ich aber schnell gemerkt, oh nee, das ist doch nicht das Richtige. Ich möchte zurück zur Games-Branche. Und dann hatte ich das Glück, jemanden bei Blue Byte zu kennen. Und die waren gerade auf der Suche nach einem Projektcontroller. Ja, und da war ich dann wieder. Und bin dann wieder zurückgekommen in die Games-Branche, in diesen Finanzbereich zunächst. Und habe dann da angefangen. Um die Station da kurz zusammenzufassen, nachdem ich dann eine lange Zeit sozusagen im Controlling war, habe ich halt gemerkt, dass wenn man sich intensiv mit den Budgets auseinandersetzt von Projekten, dann kommt man zwangsläufig irgendwann zu dem Punkt, dass man sich überlegt, okay, was sind denn eigentlich die Kostentreiber? Ja, das ist das, was man bei BWL ja immer lernt, gerade in der Kostenrechnung. Was sind die eigentlichen Kostentreiber? Was verursacht denn einen Kostenanstieg auf Projektseite? Und dann habe ich gemerkt, wenn man sich intensiver mit diesem Thema auseinandersetzt, landet man zwangsläufig irgendwann beim Projektmanagement, ja, weil man halt verstehen muss, okay, wenn es länger dauert, die Ursache dafür liegt ja nicht immer daran, dass die Leute einfach irgendwie zu langsam arbeiten, sondern in Wahrheit ist dann halt, dass wahrscheinlich irgendwas dazugekommen ist. Und da muss man sich mit der Projektplanung auseinandersetzen. Was war denn ursprünglich geplant und was ist es tatsächlich geworden? Man muss sich mit Qualität auseinandersetzen und all solchen Sachen. Und ja, das hat dazu geführt, dass ich dann mehr und mehr Projektmanagement-Aufgaben wahrgenommen habe, also nicht nur für ein Projekt, sondern eben halt projektübergreifend. Und das ist dann wiederum darin gemündet, dass ich da bin, wo ich heute bin, nämlich eben für das Projektportfolio-Management von Blue Byte insgesamt verantwortlich.
Jetzt hast du schon vom Kostentreiber gesprochen. Ich vermute jetzt einfach mal, dass der menschliche Faktor, auch wenn das natürlich immer sehr zynisch klingt, wenn man Leute und Mitarbeiter so als Human Resources bezeichnet, aber das ist ja sicherlich der höchste Kostenfaktor in der Games-Entwicklung, die Gehälter und Löhne der Angestellten und Entwickler. Ne?
Genau, ja, das ist absolut richtig. Also Spielentwicklung ist einfach zu 90% wird ja zu 90% einfach von Menschen gemacht. Wenn die Designer, Programmierer und Grafiker nicht wären, dann gäbe es kein Spiel. Ja, und das ist halt der wesentliche Faktor. Ich meine, weil ansonsten, klar, die Leute brauchen natürlich PCs, gut ausgestattete und halt ein gewisses, je nach Job dann halt eben eine bestimmte Softwareumgebung, aber das war's ansonsten. Okay, dann manchmal gibt's halt irgendwelche Lizenzen, die man halt vielleicht noch einkauft, aber das ist halt nicht das, was ein eigentliches Budget ausmacht, sondern das Entwicklungsbudget, das sind halt wirklich zu 90% Personalkosten.
Und ich glaube, da spreche ich jetzt aber den Controller in dir an. Der BWLer mag ja kalkulier- und berechenbare Kosten. Und so ein PC, da weiß man, was der kostet. Da weiß man ungefähr, wie lange der haltbar ist, wann der sich abgerechnet hat, also wann er abgeschrieben ist. Lizenzkosten kann man auch genau festlegen, dass man sagt, gut, wenn die Engine kostet eben für 4, 5 Leute, die damit entwickeln wollen, kostet die eben so und so viel. Das kann man alles schön in Tabellen eintragen und dann damit rechnen. Bei Gehältern und so ist es schon schwieriger, ne? Weil da weiß man nicht so genau, wie viele Leute brauchen wir vielleicht zu bestimmten Entwicklungszeitpunkten des Spiels, wann fahren wir die Teamgröße hoch für die Entwicklung und wie lang brauchen die und jede Verzögerung. Also wenn ein Spiel dann ein Jahr länger braucht zur Entwicklung, ist ja wurscht, dann muss ich ja keine neuen PCs kaufen, aber ich muss die Leute für ein Jahr länger bezahlen und dann wird es eben unkalkulierbar in solchen Fällen, ne?
Ja, richtig. Genau so sieht's aus. Ich meine, das ist halt natürlich die Hauptaufgabe des Projektleiters selber. Der ist ja derjenige, der sich um genau diese Belange halt kümmern muss. Aber ich bin eben derjenige, der versucht, diese Informationen frühzeitig aufzufangen. Dass man halt möglichst früh Indikatoren sammelt, die auf solche Probleme halt eben hindeuten könnten.
Was hatte ich jetzt denn so konkret, um nochmal zu dem Aspekt zurückzugehen, dass du gesagt hast, mich hat da die Games-Branche interessiert, als ich am Lehrstuhl war. Warst du da Gamer oder was hat dich jetzt da konkret nochmal an Games so interessiert?
Ja, in der Tat, ich war Gamer und ich habe zum Ende des Studiums gemerkt, okay, alle meine Freunde, die sind jetzt schon fertig mit dem Studium und die haben alle aufgehört zu spielen. Ich meine, okay, wenn ich nicht möchte, dass mir das ähnlicher geht und ich vielleicht dann auch noch in höherem Alter weiterhin spielen möchte, dann muss ich sehen, dass ich irgendwie in der Branche bleibe. Ja, und ja, das hat ganz gut geklappt eigentlich. Mhm.
Jetzt hast du das ja ein bisschen erklärt, was du so machst als Project Portfolio Manager, aber jetzt lass uns da nochmal im Detail drüber sprechen. Also ich habe ja schon gesagt, ich habe keine Ahnung, was das genau ist. Was macht man, wenn man keine Ahnung hat? Habe ich auch an anderer Stelle in dem Podcast schon mal gesagt. Man schaut natürlich eine Definition nach. Wie ist das wissenschaftlich definiert? Und da bin ich bei Wikipedia drauf gestoßen. Ist natürlich sehr unwissenschaftlich. Also glaube ich, wirst mir auch du als wissenschaftlicher Mitarbeiter sagen, niemals Wikipedia in irgendeiner Arbeit zitieren. Aber für einen Podcast sei das mal erlaubt. Projekt Portfolio Management umfasst die Analyse und übergeordnete Führung eines Projektportfolios anhand der Schlüsseleigenschaften der Projekte. Das Ziel des Projekt Portfolio Management ist es, die optimale Mischung der Projekte innerhalb der gegebenen Bedingungen, Klammer auf, wie Kundenanliegen, strategische Ziele oder verfügbare Ressourcen, Klammer zu finden, welche den größten Beitrag zur Erfüllung der Ziele der Organisation leisten kann. Ist es eine Definition, in der du dich wiedererkennen kannst?
Das hört sich sehr aufregend und spannend an, was da beschrieben ist. Ich glaube, Teile davon sind auf jeden Fall zutreffend. Manche Sachen würde ich nicht so kompliziert sehen, glaube ich.
Okay.
Also ich glaube, man kann große Teile meiner Arbeit kann man sich ganz gut mit so einer Art Gleichnis vorstellen. Ich selber bin zum Beispiel großer NASA-Fan und wenn man sich jetzt verschiedene Raumfahrtprojekte vorstellt, weiß ich nicht, sei es die Landung auf dem Mond oder eine Reise zum Mars oder sowas in der Art, dann werden die Projekte sind quasi diese Astronautenteams oder diese Missionsteams. Und die sind aber natürlich darauf angewiesen, dass sie halt zu Hause auf der Erde ihr entsprechendes Mission Control Center haben. Und innerhalb dieses Mission Control Centers, das sind verschiedene Support-Abteilungen, das könnte halt zum Beispiel HR sein, das wird Business Intelligence sein, das ist Marketing. Und einen Teil davon bin ich aber auch und ich bin das sogenannte Capcom, die Capsule Communication. Und ich versuche halt eben bestimmte Informationen über den aktuellen Projektstatus eben laufend zu überwachen. Das kann halt einerseits in Bezug auf das Budget sein, das ist in Bezug auf die Zeitplanung, in Bezug auf den Umfang, also den Scope. aber ebenso auch in Bezug auf Qualität, die Teamzusammensetzung und in gewissem Maße das Risiko. Ja, das versuche ich alles halt mit bestimmten Parametern sozusagen festzuhalten und mir laufend das anzuschauen. Und sobald ich eben irgendwelche Indikatoren finde, dass da irgendwas nicht stimmt, dann werde ich mich halt sofort mit dem Projekt in Verbindung setzen und danach fragen. Ne? Wie sieht's da aus? Wodurch ist dieses Problem zustande gekommen? Was sind die Hintergründe? Kann man da was machen? Oder seid ihr da schon dran? Und versuche halt eben, solche Punkte halt direkt zu identifizieren. Und wenn ich halt feststelle, okay, die können das nicht lösen oder die mir halt auch direkt sagen, ja, wir brauchen an dieser Stelle Hilfe, dann versuche ich dann halt mit anderen Abteilungen direkt in Kontakt zu treten und dann eine Lösung zu ermöglichen. Hm.
Wie viele Projekte laufen da bei Bluebyte, bei denen du involviert bist, ja eigentlich nicht, sondern quasi, wo du in betreuender Funktion dann tätig bist?
Ja, das sind alles in allem sind das ungefähr 8 Projekte.
Ah, okay. Doch so viel. Okay, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Und wie läuft es dann in der Praxis ab? Also bist du dann tatsächlich irgendwie jeden Tag in den Teams drin oder gibt es da einmal pro Woche ein Meeting mit den jeweiligen Producern der einzelnen Projekte? Oder also wie, du hast jetzt immer gesagt, ich versuche halt diese Informationen zu sammeln, aber an die musst du ja auch kommen.
Ja, es ist im Moment zugegebenermaßen noch etwas holprig an manchen Stellen. Also einerseits versuche ich natürlich regelmäßig die Producer zu treffen und direkt von denen die Informationen halt zu bekommen. Dann läuft allerdings auch einiges über E-Mail halt ab und was ich zunehmend auch versuche, ich meine, alle Projektteams haben mittlerweile eigentlich bestimmte interne Webseiten, auf denen sie Informationen ablegen, wie in so einer Wiki. Also bei uns wäre das halt zum Beispiel Confluence. Und dort sind einfach viele Informationen halt abgespeichert und dann in den ganzen Vorgesprächen, oder nicht nur in den Vorgesprächen, sondern insgesamt für die Projektmanager ist einfach eine bestimmte Art von Struktur halt sowieso Standard. Ja, die wissen halt, mit welchen Themenbereichen sie sich sozusagen beim Projektmanagement beschäftigen müssen und haben dann das entsprechend auch in ihrer Wikipedia abgebildet, also in ihrem Wiki abgebildet. Das heißt, wenn ich mir jetzt zum Beispiel angucken will, okay, wie sehen die denn aktuell gerade die Risiken an? Dann kann ich halt einfach auf deren Confluence gehen und schaue mir dann da die Risikomatrix an, wie die das halt gerade sehen, ne? Ohne dass ich halt großartig mit denen in Kontakt treten muss. Und wenn ich dann dazu spezielle Fragen habe, dann würde ich die dann entsprechend kontaktieren und dann entweder mit denen telefonieren, mich mit denen zusammensetzen oder das über E-Mail lösen.
Da ist da wahrscheinlich auch ganz wichtig dieses Milestone-Prinzip, also dass man dann eben sagt, hey, wir haben uns als Ziel gesetzt, dass, sagen wir mal, bis zum 31. September muss der Multiplayer funktionieren oder so. Oder bis zum 20. soll die Version 0.8 als Feature Complete dann stehen oder irgendwie sowas. Und das ist dann wahrscheinlich auch sehr wichtig, um abschätzen zu können, ob das Projekt noch auf ordentlichen Bahnen läuft.
Ja, genau. Wobei das halt was wäre jetzt, also das Beispiel, was du nennst, das würden die Projektleiter von sich aus wahrscheinlich sowieso kommunizieren. Also wenn die irgendwie sehen würden, dass halt ein wichtiges Feature irgendwie nicht im geplanten Zeitrahmen sich fertigstellen lässt, das melden die dann von sich aus. Also das nicht so, als müsste ich das jetzt wirklich irgendwie großartig kontrollieren, ob die das halt auch wirklich nach der Liste halt abgearbeitet haben.
Nee, kontrollieren nicht unbedingt, aber es ist ja für dich ein wichtiger Indikator, wenn du siehst, okay, die Milestones werden alle so wie im Vorfeld geplant erreicht, dann spricht das ja zumindest schon mal stark dafür, dass das Projekt so läuft, wie man sich's vorstellt und dann auch wahrscheinlich irgendwelche Kostenpunkte nicht reißen wird, weil es eben in der geplanten Zeit fertiggestellt wird.
Ja, in der Theorie stimmt das. In der Vergangenheit war das wahrscheinlich auch viel leichter so nachzuvollziehen. Der Punkt ist nur, dass heutzutage einfach viele Projekte mit sogenannten agilem Projektmanagement halt betrieben werden. Und da ist es eben halt nicht mehr so, dass von Anfang an irgendwie ein allgemeingültiger Plan erstellt wird, wo man genau sehen kann, okay, zu diesem Zeitpunkt XY sind diese und diese Features halt schon fertiggestellt, sondern ja, die agile Methode ist dann eher, dass man von Anfang an sagt, okay, das sind halt die Core-Features, die wir definitiv zum Ende des Spiels halt eben drin haben wollen. Und von Sprint zu Sprint werden dann halt entsprechende Features dann halt mit reingenommen und dann werden die versuchen halt, das halt zu realisieren. Aber es gibt halt keinen Garanten dafür, dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmte Features auf jeden Fall drin habe.
Ja, das stimmt. Und ich glaube, irgendjemand hat das mal gesagt, Spieleentwicklung ist wie Krieg. Also ungefähr, sobald die ersten Kugeln fliegen, sind alle Pläne hinfällig, weil ich glaube, die wenigsten Entwickler würden sagen, ja, wir haben uns das vorgenommen und am Ende kam genau das Spiel raus, wie wir das von Anfang an geplant hatten. Und wir haben auch genau den Zeitrahmen gebraucht, den wir dafür veranschlagt hatten. Also wenn man immer mit Entwicklern redet, sagen die immer, ja, wir haben dann irgendwie in der Mitte der Zeit nochmal irgendwie ganzes Feature irgendwie rausgeschmissen und ein anderes Feature-Set reingebaut. Und es hat dann aber deswegen nochmal ein halbes Jahr länger gedauert. Und also ich glaube, das ist auch ein schwer zu planender Prozess, so ein Kreativprozess, ne, weil man da möglicherweise auch einfach auf Sachen stößt, die man dann im Vorfeld gar nicht antizipiert hat und so. Ne?
Ja, man darf ja nicht vergessen, dass bei Spielentwicklung ist ja immer so eine Gratwanderung und wo man versucht, die Grenzen auszuloten und zu erweitern. Ja? Und das heißt, wenn ich irgendwelche tollen Ideen habe für mein neues Spiel und irgendwelche Features realisieren möchte, die es vielleicht noch nie gab vorher, dann kann es natürlich auch passieren, dass sobald ich mich halt genauer damit beschäftige und die Programmierer versuchen, das halt umzusetzen, dass die dann irgendwann sagen, tut mir leid, das war vielleicht etwas zu gewagt, sowas zu versuchen. Das lässt sich halt einfach aktuell nicht realisieren, dass halt dann irgendwelche anderen technischen Limitationen sind, warum dann halt bestimmte Sachen nicht umgesetzt werden können. Ja. Und dafür entdeckt man vielleicht andere Sachen, die dann halt spontan neu dazukommen, dass man halt irgendwie einen Prototypen für irgendwas gebaut hat und sich denkt, oh Mensch, das macht so einen Spaß, da sollten wir halt vielleicht mehr Zeit drauf verwenden und das halt zum größeren Feature ausbauen oder sowas. Und das, wenn man halt vorher schon alles fix definiert hätte, dann könnte man halt auf solche Sachen gar nicht vernünftig reagieren.
Und das ist natürlich auch immer ein iterativer Prozess, ne? Also es ist ja nicht so, dass man quasi von A nach B nach C arbeitet, sondern es wird immer wieder an dem gleichen Prototyp rumgebastelt und rumgeschraubt und man versucht den zu verfeinern und überarbeitet es nochmal, schmeißt wieder was raus, fügt was anderes hinzu. Und ich glaube, das macht es auch so schwer planbar, wenn ich das jetzt mal von meiner Außenseiterperspektive so beschreiben darf. Wie beliebt ist man denn da als Project Portfolio Manager? Weil ich kann mir vorstellen, die Producer, die sagen da wahrscheinlich so, oh, jetzt kommt der Ole Kornetzki wieder und der haut mir jetzt wieder auf die Finger, weil wir zu teuer werden oder weil wir länger brauchen. Und also hast du da schon auch so ein bisschen diesen unangenehmen Auftrag, das alles im Zaum zu halten?
Eigentlich nicht. Also ich hoffe, die Producer, falls sie das jetzt hören, irgendwie, dass ich da jetzt keinen Unsinn rede, aber ich glaube, die sind alle ganz gut auf mich zu sprechen. Ich versuche ja sozusagen auch nur bestimmte Problembereiche halt eben aufzuzeigen. Die Lösungen sind sie ja angehalten, selber zu finden. Also ich bin ja auch nicht in der Lage dazu zu sagen, wenn ich halt feststelle, okay, ihr seid jetzt hier an der Stelle vielleicht möglicherweise über Budget, dann müssen die ja halt selber das abwägen, ob sie dann die Möglichkeit haben, das noch irgendwo anders vielleicht ein bisschen irgendwie einzusparen oder ob es halt hinterher dann einfach ein bisschen teurer wird. Ich bin nur derjenige, der es halt aufzeigt, aber deswegen, ich glaube eigentlich, sind alle ganz gut auf mich zu sprechen, hoffe ich.
Na gut, wir werden es sehen. Wenn einer der Producer zuhört, dann bitte anonym an uns wenden. Ja. Wir werden das dann alles sammeln.
Mit Namen in die Kommentare schreiben.
Wie sieht es denn da aus? Was würdest du als den spannendsten Aspekt da jetzt irgendwie an deiner Arbeit bezeichnen? Weil wenn du da so drüber redest, dann hört man schon raus, dass dir das auf jeden Fall Spaß macht. Was ist es dann im Konkreten, was dich da so reizt dran?
Also für mich persönlich ist das Spannendste, dass ich halt eben von oben drauf auf alle Projekte halt gucken kann. Ja, das, was bei vielen so verpönt als Helikoptermanagement bezeichnet wird. Ich bin sozusagen der Beisitzer im Helikopter und kann mir das halt alles von oben schon anschauen. Das heißt, ich kriege wirklich tiefste Einblicke in die Projekte selber, weiß genau, wo da die Probleme und Herausforderungen sind. Und das macht es halt sehr vielfältig, ja, weil ich halt nie so genau weiß, okay, Was ist nächste Woche an neuen Sachen? Was kommt da auf mich zu? Und das wird halt nicht langweilig. Ich habe zwar auch natürlich bestimmte Standardaufgaben, die immer zu erfüllen sind, aber ich würde sagen, gut die Hälfte der Zeit sind wirklich immer spontan auftretende Probleme.
Das heißt spontan auftretende Probleme? Also, weil im Grunde würde ich ja jetzt schon meinen, dass da viel im Vorfeld geplant ist.
Ja, aber ich meine, gerade Projekte zeichnen sich ja dadurch aus, dass viele Sachen eben halt nicht vorhersehbar sind, weil es eben technische Komplikationen gibt, weil es irgendwelche personellen Probleme gibt, weil es irgendwelche Probleme mit dem Umfang gibt oder ja, oder eben halt kostenseitige Probleme. Mhm. Und das kann halt sich von einem Tag auf den anderen in Projekten verändern. Man muss sich ja nur vorstellen, dass eben halt, weiß nicht, sobald halt irgendwie ein Lead-Programmer für längere Zeit krank ist, dass auf einmal ist sofort ein Problem da. Da muss man halt gucken, dann wird natürlich der Projektleiter zunächst versuchen, das Problem irgendwie zu lösen. Aber wenn der dann zum Beispiel halt irgendwie einen erfahrenen Programmierer aus dem anderen Team braucht, das wäre dann so ein Punkt, wo ich dann halt ins Spiel käme und dann halt gucken würde, wo so eine geeignete Ressource halt herkommen könnte. Mhm.
So als Frage mal, was man da als Qualifikationen mitbringen muss. Also ich meine, du hast jetzt schon gesagt, BWL und Controlling und so, dass man das als Ausbildung sicherlich nicht fälschlicherweise mitbringen sollte. Was ist denn da jetzt dann tatsächlich wichtiger? Die wirklichen, quasi das Wissen um Controlling, BWL und wie man mit irgendwie Kennzahlen rechnet und so Zeugs oder eben doch vielleicht auch das Menschliche an manchen Stellen?
Das Menschliche und Kenntnisse von Projektmanagement. Das ist definitiv beides wichtiger als die BWL-Erfahrung. Also das, die hilft mir an manchen Stellen. Also gerade, weil ich halt auch, wenn ich mit den Budgets arbeite, natürlich dann so an der Schnittstelle zum Controlling bin und da eben halt auch viel mit der Controlling-Abteilung zusammenarbeite. Also da ist das auf jeden Fall sehr hilfreich, das Verständnis dafür zu haben. Aber für die Projekte selber ist es fast ausschließlich eigentlich Kenntnisse von allgemeinem Projektmanagement-Wissen und eben halt tatsächlich diese People-Skills, dass man halt auch Verständnis für die Probleme der Leute halt hat.
Musst du auch viel Ahnung von Spieleentwicklung selber haben, damit du Sachen einschätzen kannst?
Ja, also auf so einer höheren Ebene auf jeden Fall schon. Also man sollte halt vertraut sein mit dem Vokabular und mit den Methodiken, mit denen die einzelnen Abteilungen arbeiten. Und insofern ist das da schon wichtig, so ein bisschen über die Spieleentwicklung und die Prozesse halt zu kennen.
Bist du auch an solchen Prozessen beteiligt, wo dann Spiele gegreenlightet werden? Oder, also wir haben uns jetzt ja auch auf der GDC getroffen, da finden ja auch durchaus so Sachen, dass Ideen gepitcht werden und so Zeugs statt. Hast du mit sowas dann zu tun?
Ja, mittelbar zumindest schon. Also wir sind ja, Bluebyte ist ja Bestandteil der Ubisoft-Gruppe und so diese Gesamtprojekt, dieses Greenlighting, das läuft natürlich alles mehr oder weniger, zumindest zum großen Teil über das Headquarter. Aber intern, wenn es darum geht, halt eben, dass wir überlegen, was wir machen können und da neue Ideen durchgehen, da bin ich auf jeden Fall involviert.
Weil du dann im Detail auch die Zahlen anschaust, die prognostiziert haben und sagen, ja, das ist realistisch, das ist machbar mit diesem Budget, in diesem Zeitrahmen, mit der Anzahl der Entwickler, dass du dann auch sowas auf Plausibilität abklopfst?
Ja, genau, teilweise das und weil ich dann halt eben auch gucke, gerade wenn die dann halt eben ein bestimmtes Feature-Set aufspannen und dafür eine bestimmte Teamanforderung stellen, dass man halt guckt, okay, wie teuer wird das Ganze denn? Ja? Und das, bei diesen Simulationen bin ich dann halt auch meistens beteiligt.
Gut, ist immer eine blöde Frage zum Abschluss, das dann den Leuten zu stellen, aber würdest du jetzt deinen Beruf weiterempfehlen an Leute, die sagen, ja, also BWL und Controlling habe ich drauf, Projektmanagement kriege ich auch hin?
Auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, wie schon gesagt, dass man dafür großartig BWL studiert haben muss. Projektmanagement wird da wesentlich hilfreicher sein. Der Job an sich ist auf jeden Fall super spannend. Also das kann ich in der Tat nur jedem empfehlen, da mal reinzuschnuppern. Insgesamt, die Games-Branche ist ja sehr zu empfehlen, aber dass alle Hörer des Podcasts werden das wahrscheinlich ähnlich sehen.
Reinschnuppern.
Ich weiß nicht.
Reinschnuppern, passendes Stichwort. Hat man da Chancen als Praktikant oder sowas dann mal bei Bluebyte das vielleicht mal auszuprobieren?
Ja, tatsächlich. Also ich habe aktuell auch einen Praktikanten und habe an der Stelle immer wieder auch meine Praktikumsstelle offen. Grundsätzlich sucht Bluebyte aber immer Praktikanten, also sowohl im Bereich Programmierer als auch Grafiker oder eben halt auch als Producer ist da auf unserer Webseite, glaube ich, öfter mal was zu finden.
Da gibt es dann eine jobs.bluebyte oder sowas, nehme ich mal an.
Genau, bluebyte.de/jobs und da sind dann alle aufgeführt.
Mhm. Gut. Dann verweisen wir die Leute da dran, weil wer da jetzt Interesse bekommen hat, da zumindest mal reinzuschnuppern oder vielleicht sogar schon sich ganz da beruflich in die Richtung zu orientieren, den verweisen wir dann da an euch. Eine, ja, sagen wir mal nicht ganz ernst gemeinte Frage, die muss ich aber stellen, sonst bringt Manu mich um, ist, wann kommt ein neues Battle Isle?
Ja, das ist, ich wünschte, ich könnte dazu antworten, aber es ist ein gut gehütetes Geheimnis, da kann ich leider nichts zu sagen.
Okay, das ist sehr schade und ich glaube, ihr müsst mich da nochmal einlesen, aber ich glaube, da ist die rechte Lage auch irgendwie kompliziert, weil das, glaube ich, mittlerweile irgendwo anders hingegangen ist und ihr das gar nicht machen dürftet. Aber da musst du jetzt aus juristischen Gründen nichts dazu sagen. Eine Abschlussfrage habe ich tatsächlich auch noch. Wie weit ist eigentlich von Düsseldorf nach Karlsruhe?
Düsseldorf nach Karlsruhe? Keine Ahnung. Okay. Wie kommst du zu dieser Frage?
Weil wir doch unser Hörer- und Hörerinnen-Treffen beim Retro Games e.V. haben und der ist in Karlsruhe. Und das ist am Samstag, den 28. November. Und ich habe jetzt versucht, eine irgendwie elegante Überleitung zu dem Thema noch zu finden, um da noch ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen. Und natürlich auch, um dich einzuladen. Und deswegen war ich jetzt im Kopf nicht sicher, ob Karlsruhe nach Düsseldorf, ob das so ein Katzensprung ist. Ne, ein Katzensprung kann es nicht sein, aber ich würde mal vermuten, 2-3 Stunden beim Auto so, wenn überhaupt.
Ja, doch, ich würde auch mal eher so 3-4 tippen, aber ich bin da auch nicht so der Geografie-Experte.
Okay, also wie gesagt, die Einladung gilt sowohl für dich als auch für die Hörer dieser Retro Games e.V. Ich war da noch nicht, aber alle, die da schon mal waren, haben gesagt, es wäre sehr interessant. Die haben da alte Arcade-Maschinen und alte, so Automaten und alte Konsolen und also wirklich Retro-Games, der Name ist da Programm. Und genau, Manu, Micha und ich sind dann da vor Ort und würden uns freuen, wenn da so viele Hörer wie möglich dann vorbeikommen. Und wie gesagt, vielleicht kannst du ja jetzt im Nachhinein im Podcast nochmal auf die Karte schauen, wie weit es ist. Oder ihr macht gleich einen Blue-Byte-Betriebsausflug an einem Samstag. Das wäre doch mal was, oder?
Ja, das wäre mal was, genau.
Gut, Timo, dann danke ich dir, dass du uns da mal so einen Einblick gegeben hast in deinen Beruf und wir grüßen das Blue Byte Team in Düsseldorf und natürlich auch alle Hamnesen oder wie sagt man da zu den Leuten aus Hamm?
Die Hammer sind das natürlich.
Die Hammer, okay. Hammer Time.
Aber nicht die Mainzer vergessen, ne? Blue Byte Mainz.
Oh ja, stimmt, die Anno-Leute, die vergisst man ja immer, weil das war ja mal Related Designs, ist ja dann übernommen worden von Ubisoft und dadurch dann zu Blue Byte, Blue Byte Mainz heißen die sogar, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Geworden. Gut, ja, die Mainzer grüßen wir natürlich auch. Die sind aber dann wirklich losgelöst oder sind die wirklich komplett integriert? Vielleicht nur als Anschlussfrage.
Nee, die sind komplett integriert.
Okay, also das heißt, da hast du dann auch viel mit der Übersicht des neuen Annos zu tun.
Ja, genau. Da war ich auch beteiligt.
Alles klar. Super, Timo, dann dir vielen Dank und einen schönen Tag noch.
Ja, danke. Tschüss.
Ciao.